Wir haben ja seit einigen Gottesdiensten uns mit Nehemiah und seinem Projekt Mauerbau beschäftigt. Und wir haben gemerkt, dass das auch was mit unserem Projekt hier in Taunusstein zu tun hat. Ich lese jetzt einige Verse aus Nehemiah 6. Und als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin wäre, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen: Komm, lass uns zusammenkommen in Kephirim im Tal Ono. Sie gedachten mir aber, Böses anzutun. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinkommen. Das Werk würde liegen bleiben, wenn ich davon abließe und zu euch hinkäme. Sie sandten aber viermal zu mir auf diese Weise, und ich antwortete ihnen auf die gleiche Weise. Da sandte Sanballat zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war geschrieben: Unter den Völkern hört man, und Geshem hat's gesagt, dass du und die Juden abfallen wollt, dass du darum auch die Mauer baust, und du wolltest ihr König werden. Und du habest dir Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen und sagen sollen: Er ist der König in Juda. Nun, solche Worte werden vor den König kommen. So komm nun und lass uns miteinander Rat halten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen: Nichts von dem ist geschehen, was du sagst. Du hast es in deinem Herzen ausgedacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, sie sollen die Hand abtun vom Werk, dass es nicht fertig wird. Da stärkte ich desto mehr meine Hände. Und ich kam ins Haus Schemaias, des Sohnes Delaias, des Sohnes Mehetabeles, der hatte sich eingeschlossen, und er sprach: Lass uns zusammenkommen im Haus Gottes, im Inneren des Tempels, und die Türen des Tempels zuschließen, denn sie werden kommen, dich zu töten. In der Nacht werden sie kommen, dich zu töten. Ich aber sprach: Sollte ein Mann wie ich fliehen? Sollte ein Mann wie ich denn in den Tempel gehen, um am Leben zu bleiben? Ich gehe nicht hinein, denn ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte. Denn er sagte die Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihm Geld gegeben hatte. Er hatte Geld genommen, damit ich mich fürchten sollte und so handeln und mich verfehlen, dass ein böses Gerücht aufkäme, damit sie mich verhöhnen könnten. Gedenke, mein Gott, des Tobia und des Sanballat nach diesem ihrem Tun, auch der Prophetin Noidaya und der anderen Propheten, die mich abschrecken wollten.
Zum Weihnachtsfest vergangenem Jahr haben mir unsere Kinder eine neue Armbanduhr geschenkt. Ganz schlicht, schwarzes Kunststoffarmband, nichts Besonderes. Äußerlich eine ganz schlichte, einfache Armbanduhr. Aber diese Uhr hat es faustdick hinter den Ohren, das habe ich jetzt festgestellt, denn sie kommuniziert mit meinem Handy. Die beiden haben sich zusammengeschlossen zu einem Team und die reden miteinander. Und dreimal dürft ihr raten, worüber am liebsten? Über mich. Ja, also die quatschen den ganzen Tag über mich. Beispiel, meine Armbanduhr, das habe ich jetzt neu entdeckt, zählt jeden Tag meine Schritte. Morgens, wenn ich aufstehe, fängt die an, 1, 2, 3. Und wenn ich mich abends ins Bett lege, dann die letzten. So, und wenn sie der Meinung ist, dass ich zu wenig Schritte am Tag getan habe, dass ich also zu lange am Schreibtisch gesessen habe, dann gibt sie meinem Handy ein Signal. Und mein Handy, das denkt sich dann eine ganz diplomatische Botschaft aus, um mir mitzuteilen, dass ich mich zu wenig bewegt habe. Diese Botschaft sieht dann so aus, ihr seht sie hier. Erstmal positiv, ne? Du schaffst es. Hört sich gut an. Harald, du hast deinen Bewegungsring gestern nicht geschlossen, versuche ihn heute zu schließen. Ja, das ist dann so eine Botschaft, die kommt dann bei mir an. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das klingt so fernöstlich, Bewegungsring, ich mache doch keinen Bewegungsring. Und als ich dann angeklickt habe, habe ich verstanden, Bewegungsring ist so ein Tagesablauf, weil der ist geschlossen, wenn ich mindestens 8000 Schritte mache und wenn ich weniger mache, dann bekomme ich diese Nachricht. Super. Es geht aber auch positiv, ja. Also die beiden ziehen nicht nur negativ über mich her, die reden auch manchmal Gutes über mich. Vor allem dann, wenn ich mal Sport mache. Ja, wenn ich jogge oder Rad fahre, dann laufen die Drähte heiß bei den beiden. Dann zählen sie Herzschlag und Blutdruck und machen mir so eine ganze Statistik, wann, zu welcher Minute ich wie viel Kalorien verbraucht habe. Also da ist richtig was los bei denen. Die erstellen eine Fitnesskurve und Wahnsinn. Und zur Belohnung bekomme ich dann solch eine Botschaft. Fitnessziel, Bewegungsziel erreicht. Du hast dein Bewegungsziel übertroffen. Weiter so, Harald. Das hört sich gut an, ne? Und manchmal, wenn ich morgens Frühsport mache, montags mache ich das manchmal gerne so um 7 vorm Frühstück, dann kommt die allerermutigendste Nachricht, die heißt: Prima, Harald, das war ein gelungener Start in den Tag. Das ist doch schön, ne? So, also Zusammenfassung habe ich jetzt entdeckt. Da läuft ganz viel im Hintergrund zwischen meiner Armbanduhr und meinem Handy. Die beobachten mich, die reden über mich, die denken sich was aus, die beurteilen mich. Und manchmal bekomme ich mit, was da so läuft. So ähnlich war das bei Nehemia auch. Wir haben es ja gerade gelesen, Kapitel 6. Auch bei ihm und seinem Projekt läuft ganz, ganz, ganz viel im Hintergrund. Vor allem bei denen, die das nicht mögen, bei denen, die dagegen sind, bei denen, die nicht wollen, dass diese Mauer fertiggestellt wird. Und das werden offensichtlich immer mehr. Am Anfang, könnt ihr euch erinnern, Kapitel 1, Sanballat und Tobia, naja, zwei Männer, okay, die haben ein paar Leute hinter sich, aber jetzt werden es immer mehr. Ganze Völkerscharen sind da, die im Hintergrund über ihn tratschen, die sich zusammenfinden, die Ränke schmieden, was sie denn tun können, damit das nicht weitergeht. Die arbeiten mit ziemlich fiesen, durchtriebenen Methoden, um den Nehemia, um sein ganzes Team zu stoppen, damit alles so bleibt, wie es ist, damit sich nur ja nichts verändert und damit Jerusalem nur ja nicht wieder eine Stadtmauer bekommt. Sie laden ihn ein, 4-mal, so haben wir gerade gelesen, wahrscheinlich zum Grillen, unter Männern mit Fußball gucken, ist doch schön, klingt gut. Dahinter aber stand der Versuch, ihn von der Arbeit wegzulocken. Und er hat 4-mal Nein gesagt. Als das nicht funktioniert, gehen sie einen Schritt weiter und unterstellen ihm, den König stürzen zu wollen. Steht da so schön. Uns ist zu Ohren gekommen. Man erzählt sich über dich, ne? Hier, das ist das System, Handy, Uhr. Man erzählt sich über dich, dass du einen Putsch planst. Mein Lieber, wenn das rauskommt, dann bist du aber deines Lebens nicht mehr sicher. Komm mal lieber, lass uns mal unter verschlossenen Türen. Auch das ist natürlich völliger Schwachsinn. Nehemia weiß, dass er sich mit dem König vorher besprochen hat. Er will ihn nicht stürzen. Sie wollen ihm nur Angst einjagen. Das war die zweite Methode. Als die auch nicht funktioniert, dann kommt das Allerschlimmste, das auch wir als Christen, was mir als christlicher Mensch immer sehr weh tut. Sie nehmen einen aus seinem Team, aus seiner eigenen Mannschaft, Schemaja, steht sogar mit Namen da, bezahlen den, wahrscheinlich richtig viel Geld, und sagen so, jetzt gehst du bitte zu dem Nehemia und sagst dem, du hättest eine Vision von Gott, er solle aufhören. Das finde ich am schlimmsten, wenn dann die eigenen Leute noch mit den Fremden fremdes Spiel machen, sich da bezahlen lassen und hier auch noch eine geistliche, also ein Gottesvision benutzen, um Nehemia von der Arbeit abzuhalten, dass Fremde das tun, dass Feinde das tun, dass die Gegner das tun, okay. Aber dass jetzt die eigenen Leute sich mit frommen geistlichen Argumenten hier noch einspannen lassen, das ist schon hart. Da ist richtig was los im Hintergrund. Aber alles das durchschaut der Nehemia ganz schnell. Und geht keinem von ihnen auf den Leim, geht keinem hinterher, und sagt immer sofort nein. Und die Frage drängt sich förmlich auf, woher weiß der das? Woher hat der diese Weisheit, das zu durchschauen? Wie bekommt man so einen Durchblick? Und dann auch noch den Mut und die Kraft, dem zu widerstehen, sich nicht irre machen zu lassen. Keine Angst zu bekommen, gerade weil die Übermacht ja so groß war. Es wurden ja immer mehr. Es kamen ja immer mehr dazu. Und das, finde ich, ist sehr, sehr bemerkenswert an ihm, bei allen seinen Gaben und bei aller seiner Fähigkeit, die wir von ihm schon gehört haben. An dieser Stelle ziehe ich nochmal den Hut vor ihm, weil er eben ein solches weises Herz besaß. Wir werden gleich nochmal drauf zurückkommen. Es gibt ein altes Gebet, das sogenannte Gelassenheitsgebet des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr. Dieses Gebet spiegelt ganz viel wider von dem, was uns hier bei Nehemia begegnet. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, vielleicht habt ihr es auch schon mal betrachtet. Wir lesen es einfach mal gemeinsam vor und werden es dann mal durchnehmen. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Geschrieben hat das, wie gesagt, Reinhold Niebuhr im Jahr 1945, direkt nach den Kriegswirren. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Bei Nehemia waren das vor allem und immer wieder Menschen, Gegner, Widersacher des Projekts und deren falsche Spielchen, Ränke, Schmiede, was sie da alles getan hatten, mit denen sie im Knüppel zwischen die Beine werfen wollen. Nehemia hätte sich jetzt auch mit denen auseinandersetzen können. Er hätte auch mit denen an einen Tisch setzen können und über alle das mal reden. Er hätte auch versuchen können, sie vom Gegenteil zu überzeugen, mit Argumenten, sie vielleicht auf seine Seite zu ziehen. Mensch, das wäre doch schön, wenn die noch mitmachen, wenn ich die gewinnen kann für uns. Projekt hätte er tun können. Aber genau das tat er nicht, weil er wusste, es bringt nichts. Menschen, die so feindselig eingestellt sind, die in ihrer Haltung so festgefahren, so verbohrt sind, die werde ich nicht ändern, egal was ich auch tue. Im Gegenteil, es würde mich so viel Kraft kosten, es würde mich so sehr belasten, dass ich von meiner eigentlichen Berufung, von meiner eigenen Arbeit abkommen würde. Deshalb muss ich das jetzt wohl so hinnehmen? Auch wenn es mich furchtbar ärgert, auch wenn es mich ganz viel Kraft kostet, auch wenn es mich vielleicht an die Grenzen meines Glaubens bringt, dass Gott das zulässt. Die Frage spielt ja auch eine Rolle. Gott hätte ja längst sagen können, diese Feinde alle, Erde tu dich auf, verschling sie, dann hat der Nehemia Ruhe. Nein, er lässt das an dieser Stelle zu. Kennst du das? Das setzt uns als Christen natürlich unter eine gewisse Spannung, unangenehme Dinge hinzunehmen, die ich nicht auflösen kann. Psychologen haben dafür einen Fachbegriff. Ich lese ihn mal vor, der ist gar nicht so einfach. Ambiguitätstoleranz. Das ist die Fähigkeit, Ungewissheiten zu akzeptieren. Und die Psychologen, ich habe extra nochmal nachgelesen, sagen ganz offen, dass es nur einen Weg gibt, mit dieser Spannung klarzukommen. Und das ist der Weg des Vertrauens. Der Weg des Vertrauens dem gegenüber, der mir das zumutet, der diese Spannung zulässt, der diese Spannung nicht auflöst, obwohl er sie auflösen könnte. Da schließt sich der Kreis für uns Christen. Lasst uns an dieser Stelle mal 2 Minuten Zeit geben. Jeder für sich alleine. Nächste Folie bitte. Jeder für sich alleine mal darüber nachdenken. Was sind momentan deine Themen, die dich ärgern? Themen, die dir Sorgen machen, die dich Kraft kosten, die dir Gedanken kosten. Von denen du am liebsten hättest, dass Gott sie sofort auflöst, er es aber nicht tut. Wir nehmen uns mal 2 Minuten Zeit, hören dabei ein wenig Musik und beenden dann diese 2 Minuten mit einem Gebet. Nimm dir mal Zeit für diese Frage. Was sind momentan deine Themen, die dich ärgern, die dir Sorgen machen, dich Kraft und Gedanken kosten, die du momentan aber nicht ändern kannst? Herr, du siehst unsere Gedanken und du siehst alles das, was wir jetzt bedacht haben. Du siehst die vielen Momente, Situationen, Menschen, Begegnungen, Erfahrungen, Anfechtungen, die wir so gerne weg hätten, die du aber zulässt. Du weißt, weshalb du das zulässt und wir bitten dich, dass du uns die Kraft gibst, diese Dinge zu tragen, hinzunehmen, mitzugehen und dir in alledem zu begegnen. Amen. Wir kommen zum 2. Teil des Gebets. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, war der 1. Und jetzt kommt der 2. Teil. Herr, gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Jetzt wird's aktiv. Und bei Nehemia hatte dieser Punkt ein ganz klares Gefälle. Das Erste, was er angepackt und verändert hat, war seine eigene Bequemlichkeit, seine eigene Sicherheit, seine Stellung am Königshof, einen Job, um den ihn viele, viele, viele andere beneidet haben. Alles das hat er aufgegeben, hat er zurückgelassen für den Auftrag Gottes, diese Mauer zu bauen. Und das ist ein ganz sensibler, ein ganz erstaunlicher Punkt, denn das hatte ihm keiner gesagt. Ihr findet im ganzen Buch Nehemia nicht einen Menschen, der Gott der zu Nehemia sagt, nun mach dich mal auf, lass das mal zurück, du warst jetzt 25 Jahre Beamter, jetzt kannst du mal was, ne? Das sagt auch Gott nicht zu ihm. Im ganzen Buch Nehemia ist nicht ein einziges Mal zu lesen, dass Gott ihm sagt, Nehemia, go. Aber ihm war von Anfang an klar, das ist mein Auftrag, das ist mein Ding, das ist mein Projekt, das ist meine Berufung. Nicht für mich, sondern für das Reich Gottes, für die Gemeinde, für die, die jetzt da seit 140 Jahren brach liegen und wo es scheinbar keinen gibt, der sagt, jetzt aber. Und für dieses Projekt bin ich bereit, mein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Es gibt im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, eine ganz erstaunliche Auseinandersetzung zwischen einem Pharisäer namens Simon und einer Prostituierten. Die reden nicht miteinander, ihr könnt das ja mal lesen, die haben immer einen Zwischenmann, nämlich Jesus. Ne, so ein Pharisäer, der saß ja immer so ein bisschen höher, der meinte ja was Besseres zu sein und der unterhielt sich ja nicht mit einer Prostituierten, das geht ja nicht. War ja völlig unter seiner Würde. Es war eine gemeinsame Mahlzeit, zu der Jesus auch da war. Und dann kommt diese Prostituierte, eine Ungeladene, die war natürlich nicht eingeladen, die hat das gehört. Die kommt zu dieser Mahlzeit dazu, ohne anzuklopfen, kommt einfach rein, ist Tränen überströmt und beginnt, Jesus die Füße zu salben, aber nicht mit Wasser oder womit auch immer, sondern mit kostbarem Nardenöl, so steht es da. Das war was ganz, ganz Wertvolles. Und darüber regt sich dieser Simon auf und fängt sofort an zu schimpfen und sagt zu Jesus, was macht die denn da? Was lässt du denn da mit dir geschehen? Das Öl hätte man doch verkaufen können, mit dem vielen Geld hätte man die Armen speisen können oder was Gutes tun. Warum lässt du das zu? Er bezeichnet das als Verschwendung. Und dann gibt Jesus diese beeindruckende Antwort. Und die lasst euch jetzt mal auf der Zunge zergehen. Er sagt zu dem Pharisäer, wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wow. Liebe kannst du nicht messen. In Geld oder in Arbeitsstunden oder was auch immer. Liebe kannst du auch nicht befehlen. Funktioniert nicht. Aber Liebe ist in der Lage, Dinge zu tun, die nichts anderes tun kann. Liebe ist in der Lage, mich selbst zu überwinden zu Dingen und Sachen, wo alle anderen sagen, der hat sie nicht alle. Das ist doch Verschwendung. Liebe ist in der Lage, Brücken zu bauen, wo andere überhaupt keine vermuten. Liebe ist in der Lage, wie bei Nehemia, den ganzen Beruf, alles aufzugeben für dieses eine Projekt. Lass uns eine zweite Pause machen, eine Denkpause. An welcher Stelle, in welchem Bereich deines Lebens ist um der Liebe willen, um der Liebe Jesu willen, eine Veränderung dran? Wenn ja, wie sieht sie aus? Wir kommen zum dritten Teil des Gebets. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und jetzt kommt das dritte und letzte. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da sind wir wieder bei der Weisheit. 1. Samuel 24, David ist auf der Flucht vor Saul, der will ihn umbringen. Die Spione rücken immer näher und David hat noch einen Weg. Er versteckt sich in der Höhle zu En-Gedi mit wenigen Freunden, ganz hinten, in der Hoffnung, dass ihn keiner findet. Dann spitzt sich die Lage weiter zu, Sauls Häscher kommen und er mit ihnen. Und Saul muss mal, ne? Der hat auch ganz normale Bedürfnisse und das tat man damals in einer Höhle. Also setzte er sich in die Höhle, wo hinten David war, um seine Notdurft zu verrichten. Und jetzt flüstern die Freunde dem David zu, pass mal auf, das ist der Moment. Das ist der Moment, in dem Gott dir deinen ärgsten Feind in die Hände gegeben hat. Geh hin und ramm ihn einen Dolch in den Rücken. Jetzt! Für die Freunde war klar, das ist eine von den Gelegenheiten, wo du aktiv werden musst. Das ist eine von den Gelegenheiten, an denen du etwas verändern kannst. Ne? Das war die zweite Sache von dem Gebet. Gib mir den Mut, Saul umzubringen, würden die jetzt beten. Und was tut David? Er sagt zu ihnen, nein, das steht mir nicht zu. Geht hin, schneidet heimlich einen Zipfel von seinem Mantel, den er später als Beweis hochhält. Und ich frage mich, woher wusste er in diesem heiklen Moment, dass das, was seine Freunde ihm geraten haben, falsch ist? Woher wusste er in diesem heiklen Moment, dass das, was menschlich so logisch, so nachvollziehbar, so einfach gewesen wäre, falsch ist. Keiner hätte ihm später einen Strick draus gedreht. Keiner hätte gesagt, das war falsch. Alle hätten ihn gelobt und hätten gesagt, das war gut. Jetzt bist du ein Feind, einen großen Feind weniger. Woher wusste er, dass das falsch ist? Hier ist sie wieder, die Weisheit. Die Steuermannskunst, von der wir letzten Sonntag schon gehört haben. Die so wichtig, so elementar ist für uns Christen, in schwierigen Situationen richtig zu entscheiden. Es ist eben nicht immer der einfache Weg auch der richtige. Es ist nicht immer das, was mir gefällt, auch das, was Gott gefällt. Und um mit Nehemia zu reden, dort, wo am meisten Widerstand entsteht, da ist vielleicht am meisten Gottes Weg zu sehen. Nicht da, wo alles ruhig läuft. Nicht da, wo der Weg bequem ist. Sondern da, wo die Menschen über mich herziehen. Wo sie über mich tratschen. Wo sie mir Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Wo sie mir nach dem Leben trachten. Da ist Gottes Weg. Das ist schwer. Das sind nur einige wenige kurze Ausschnitte dessen, was die Bibel als Weisheit bezeichnet. Jakobus schreibt in seinem Brief, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott darum, dann wird sie ihm gegeben werden. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ich bitte oft um Weisheit. Ich habe oft den Eindruck, dass es mir an dieser Stelle mangelt. Ich gehe oft und denke, der einfachste Weg ist der Gottesweg. Das stimmt aber nicht immer. Und deshalb machen wir eine dritte Aufgabe. Nehmen uns nochmal 2 Minuten Zeit. Genau über diese Frage, die ihr jetzt vorne wieder lesen könnt, in welchem Bereich wünsche ich mir mehr Weisheit, mehr göttliche Weisheit, um angemessen zu handeln. Und dann beten wir gemeinsam. Vater, du siehst die Momente, die Situationen, in denen wir stehen, jeder Einzelne von uns. Du siehst die vielen Fragen, die durch diesen Bibeltext aufgeworfen wurden, an welchen Stellen wir handeln sollen oder eben nicht, hinnehmen, dass etwas geschieht, was uns nicht gut gefällt. Du siehst die vielen Begegnungen mit anderen Menschen, in denen wir so dringend deine Weisheit brauchen. Und ich bitte jetzt genau darum, dass du uns schenkst ganz viel davon. Und ich danke dir, dass du dein Wort wahrmachst, so wie wir es eben gelesen haben aus Jakobus 1, dass du deine Weisheit nicht für dich behältst, sondern dass wir wie Nehemia fähig werden, Dinge zu beurteilen, die uns begegnen, um dann angemessen zu entscheiden, zu handeln für uns selbst und für die ganze Gemeinde. Amen.